Tianhua Yang an der Violine und Ruben Melixetian am Klavier mit der Meditation aus Jules Massenets Oper Thais. Die Handlung basiert auf dem gleichnamigen historischen Roman und darin entscheidet sich die Hauptfigur zwischen zwei Wegen, nachdem sie lange darüber meditiert und nachgedacht hat. Die Bibliothek, die könnte so ein Ort zum Nachdenken sein, ein Ort der Ruhe, an dem man sich Zeit nehmen und zu sich selbst finden kann. Aber die Frage, die sich in diesen Tagen stellt, ist dieser meditative Ort ein überholter Ort? Ketzerisch gefragt. Barbara Lison ist Vorsitzende des Deutschen Bibliothekverbandes. Guten Tag, Frau Lison.
Ja, guten Tag.
Ich fahre gleich mal mit der Büchereitür ins Haus. Wie ist es um die Institution Bibliothek bestellt? Ist sie eine vom Aussterben bedrohte Art?
Ganz und gar nicht. Wenn man sich anguckt, wie viele Menschen einen öffentlichen Ort brauchen und ihn aufsuchen, dann ist die öffentliche Bibliothek und auch die wissenschaftliche Bibliothek wirklich ein Ziel für sehr viele Menschen, das Haus aufzusuchen, sich dort wohlzufühlen und sich von den Angeboten inspirieren zu lassen, die in diesen Räumen da sind. Also es geht auch vielfach um Räume. Wenn diese Räume gut eingerichtet sind, und das sind sie in Deutschland an vielen Stellen schon, dann werden sie auch wunderbar aufgesucht. Also jede Bibliothek, die ein gutes Ambiente hat, die schön eingerichtet ist und gleichzeitig gute Inhalte vermittelt, hat über Besucherrückgang nicht zu klagen.
Wie viele Bibliotheken gibt es in Deutschland?
In Deutschland gibt es ungefähr 2000 Systeme, die natürlich auch wieder Stadtbibliothekszweigstellen haben. Insgesamt sagen wir, sind so 10.000 Bibliotheken in Deutschland.
Und die Besucher, die diese Räume aufsuchen, welche Altersgruppen sind da vertreten?
Ganz unterschiedlich natürlich. Viele Kinder mit ihren Eltern. Es gibt auch Menschen, die im berufstätigen Alter sind, die die Bibliotheken aufsuchen, wenn sie die Öffnungszeiten entsprechend so gestalten. Und dann natürlich, wenn die Berufszeit zu Ende ist, werden sehr, sehr viele Menschen auch wieder Bibliotheksnutzer, und zwar sehr intensiv. Und aktuell werden Bibliotheken ganz stark von vielen Flüchtlingen aufgesucht, die wir hier in Deutschland haben. Und nicht nur alleine, zum Teil in Gruppen allerdings auch, aber zum Teil auch mit ihren Patinnen und Paten aus Deutschland. Dort können wir beobachten, dass da wunderbare Kombinationen an Pärchen und Paaren entstehen.
Ja, darüber haben wir gerade eben in einem Beitrag gehört. Der Berufsverband der Bibliothekare BIP-Info, der warnt vor dem Bibliotheksterben. Auf der entsprechenden Internetseite gibt es um die 40 Beispiele von seit 2010 geschlossenen Ausleihen. Darunter allerdings auch Bücherbusse, eine Klosterbibliothek oder Stadtteilbibliotheken. Ist das nicht so ein natürlicher Schwund, der vertretbar ist?
Das kann ein natürlicher Schwund, der vertretbar ist, sein, wenn man Bibliotheken schließt, die nicht mehr attraktiv sind. In vielen Städten ist es so, dass man vielleicht aus zwei weniger attraktiven Bibliotheken eine attraktivere an einem neuen Standort macht, die dann auch besonders gut aufgesucht wird. In meiner Stadt in Bremen haben wir das an mehreren Stellen erleben können. Und natürlich ist die Frage, wie viel Geld in Bibliotheken gesteckt wird, auch immer eine Frage, die dann entscheidet, ob eine Bibliothek geschlossen wird oder nicht. Was ich besonders schade finde, ist, wenn Bücherbusse geschlossen werden, weil sie ergänzend zu Standorten ein mobiles Angebot haben, das gerade auch vielfach vielleicht für Grundschulen und für Kindergärten, wo die Bücherbusse hinfahren können, attraktiv ist.
Was geschieht denn eigentlich mit den Büchern, wenn ein Bus oder eine Bibliothek, eine Bücherei geschlossen wird?
Entweder sie gehen an andere Bibliotheken im System, wenn es ein System ist mit mehreren Zweigstellen. Sie werden vielleicht verkauft. Das tun wir ja sowieso, weil wir ja sehr viele neue Bibliotheksbücher bekommen. Die kaufen wir und dann müssen wir die Frage stellen, was machen wir mit den alten, die vielleicht nicht mehr so attraktiv sind, nicht mehr so interessant. Die verkaufen wir und da kann jede Bibliothek ein paar tausend Euro pro Jahr auch einnehmen.
Wie machen Sie das überhaupt mit der Auswahl der Bücher, die bleiben und die rausfliegen? Gibt es da so eine Quote irgendwie, 3 Jahre nicht ausgeliehen, muss raus?
Also es gibt Quoten, 1 Jahr nicht ausgeliehen, muss raus, inzwischen schon. Aufgrund des Einsatzes von EDV können wir das ja alles wunderbar nachvollziehen, wie viele Bücher nicht ausgeliehen werden oder wie oft ein Buch nach 10 Jahren noch ausgeliehen wird. Wenn man ein gutes Bestandskonzept hat, dann würde ich sagen, nach 1 Jahr oder nach 2 Jahren auf jeden Fall sollte man gucken, ob es sich um einen Klassiker handelt oder oder ob das etwas ist, was beliebig ist und durch etwas Neues ersetzt werden muss. Das Entscheidende ist natürlich, dass nicht nur was rausfliegt, sondern dass auch wieder was Neues reinkommt.
Ja, ja. Gibt es Bücher, die auf jeden Fall und immer da sein müssen?
Naja, unsere Klassiker natürlich schon. Also was man so am Schulunterricht in den Klassikern hat, vielleicht auch, wie soll ich sagen, bestimmte Reiseführer, die aber dann natürlich immer wieder in Neuauflagen da sind. Also das ist, lässt sich auf gar keinen Fall so sagen. EDV-Bücher werden immer wieder neu sein und bestimmte Kinderbücher, die sind auch als Klassiker zu bezeichnen, die fliegen nur dann raus, wenn sie vergriffen sind. Und so ein Buch schafft ungefähr 50 Ausleihen. Nach 50 Ausleihen ist es einfach abgegrabbelt und nicht mehr attraktiv und vielleicht fallen die ersten Seiten raus, insbesondere bei großen Kinderbüchern, Bilderbüchern. Dann muss man sich ja Astrid Lindgren ersetzen. Aber Astrid Lindgren würde nie rausfliegen.
Das will ich doch schwer hoffen. Wie stehen Sie eigentlich zu der Digitalisierung? Ich meine, im wissenschaftlichen Bereich ist es sowieso so, dass man viele Informationen, Artikel, Aufsätze sich digital besorgt und auch die Stadtbüchereien verleihen inzwischen auch digital über E-Book-Reader. Es gibt aber doch Forschungen, die besagen, dass das auf Papier gelesene besser memoriert werden kann. Mhm. Haben Sie da Erfahrungen?
Nein, so außerhalb dessen, was natürlich von den Forschern und von den leseuntersuchenden Psychologen kommt, nicht. Aber die Tatsache, dass das Gelesene, auf Papier Gelesene besser memoriert werden kann, hängt natürlich damit zusammen, was ist das, was ich inhaltlich lese? Es kommt wirklich darauf an, wofür nutze ich ein E-Book, wofür nutze ich etwas, was ich schriftlich auf dem Papier habe.
Mhm. Ist das, was viele an der Bibliothek schätzen, nämlich dieser Ort der Ruhe, das Refugium, vielleicht sogar ein Ort der Weltflucht, ist diese Stärke nicht auch gleichzeitig die Schwäche der Bibliothek, dass sie so ein bisschen angestaubt daherkommt?
Ja, das würde man vielleicht meinen können, aber das Angestaubte muss ja nicht unbedingt sein. Also man kann ja auch ein Refugium sein, ohne angestaubt zu wirken. Wenn man sich anguckt, zum Beispiel die Apple Stores, die als Flagship Stores ja sehr schön ausgestattet sind und auch so eine Art von Refugium sind, nämlich Refugium unter Menschen. Die sind immer voll, da sind viele Menschen, da kann ich Neues ausprobieren. Nicht, dass ich die sagen will, dass die Bibliothek wie Apple Stores sein sollen, aber dieses Unter-Menschen-Kommen ist ganz, ganz wichtig, was für viele Leute eine Bedeutung hat, wenn sie eine Bibliothek aufsuchen. Man kann diesen Rückzugsort sicherlich mit WLAN ausstatten, man kann ihn mit schönen Möbeln ausstatten, man kann ihn mit Flatscreens ausstatten, die Informationen abgeben, man kann sogar Musik laufen lassen in diesem Rückzugsort. Wichtig ist, dass nicht überall alles das Gleiche ist, sondern dass Bibliotheken, die eine gewisse Größe haben, unterschiedliche Ambientes bieten für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Menschen.
Warum sind Sie Bibliothekarin geworden?
Weil ich gerne etwas beruflich gemacht habe, was mit Menschen zusammenhängt. Und zwar nicht nur mit Kindern, sondern eben mit Menschen jeden Alters und jeder Herkunft, jeder sozialen Schicht. Und das ist etwas, was sich in den Bibliotheken gut verwirklichen lässt. Ich fühle mich da ganz wohl beruflich, weil ich ein Unterstützersystem organisieren kann, managen kann, was für die Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen sehr nützlich sein kann. Die Amerikaner und Engländer haben so ein schönes, die können ja alles so schön kurz aussprechen, die sagen, Libraries change lives. Und dieses für Menschen etwas Positives bewirken, das hat mich immer angestachelt. Nach Medizin war mir zu blutig und da bin ich in die Bibliotheken gegangen.
Haben Sie eine Lieblingsbibliothek?
Ja, ich habe eine Lieblingsbibliothek. Das ist eine winzig kleine Bibliothek auf Helgoland.
Ach,
die für die Helgoländerinnen und Helgoländer natürlich da ist, aber auch für die vielen Besucherinnen und Besucher, die Helgoland so hat. Jetzt nicht nur die Tagesbesucher natürlich. Und die ist so nett und klein und liegt so wunderbar und ist von drei Seiten quasi vom Meer umgeben. Das ist meine Lieblingsbibliothek. Ich bin nicht häufig da, aber ich erzähle immer gerne davon.
Also es geht mehr um den Ort mal wieder als um die Bücher, die da drin stehen oder die 3D-Drucker oder die Filme, die
da man ist kein 3D-Drucker, da sind viele Bücher, aber auch von der Frau, die diese Bibliothek betreibt, sehr liebevoll ausgesucht, sehr stark auch auf die Kundschaft, die sie erwartet und die sie eben auch von der Struktur der Insel her erwarten kann, ausgesucht. Und es ist auch eine Bibliothek, die sich sehr stark an die Kunden wendet und die, wo ich auch den Eindruck habe, es macht Freude, dort zu arbeiten.
Und wo sehen Sie die Bibliothek in 10 Jahren?
Die Bibliothek in 10 Jahren sehe ich nach wie vor als wichtigen öffentlichen Ort mit Inhalt versehen natürlich, aber nicht nur in der Bibliothek, sondern ich sehe die Bibliothek auch außerhalb der Räume der Bibliothek. Zum einen natürlich in der digitalen Welt mit der E-Book-Ausleihe, mit Zugang zu Datenbanken, aber auch, dass die Menschen, die für die Bibliothek tätig sind und dort arbeiten, außerhalb der Bibliothek, in Schulen, in anderen Einrichtungen, ihr Wissen und auch ihre Kompetenzen weitergeben.
Über die Situation der Bibliotheken in Deutschland habe ich mit der Vorsitzenden des Deutschen Bibliotheksverbandes gesprochen, Barbara Lison. Dankeschön.
Ja, gerne.